Die Überschrift, die ich gewählt habe, ist wie zur Zeit Noahs. Es ist ja so, wir haben die Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu, aus Offenbarung 21,5. Da hängt sie. Und im Vorfeld beschreibt der Herr eine Entwicklung, wie sie eben geschehen wird, bevor das passiert. Ich meine, sieh, ich mache alles neu, das wünschen wir am liebsten schon heute. Aber es kommen eben auch Zeiten, die Jesus beschrieben hat. Das eine, was geschehen wird, die Zeit der Nationen geht zu Ende. Die Zeit der Nationen begann mit der Gefangenschaft Israels durch die Babylonier. Das war der Beginn der Zeit der Nationen, als Israel als eigenständiges Land es das nicht mehr gab. Und diese Zeit hält ja bis in unsere Zeit an, bis 1948. Es gab Israel nicht mehr, es war immer unter Besatzung. Paulus sagt in Römer 11, dass aber Israel, Römer 9 bis 11, nicht untergeht, sondern es ist das erwählte Volk Gottes und es wird praktisch ein Stück in der Geschichte beiseite gestellt, nicht verworfen. Und Gott wendet sich den Nationen zu. Und wenn das erreicht ist und die Vollzahl der Menschen, die sich für Jesus entscheiden werden, Gott weiß es ja, sich entschieden haben, dann beendet der Herr selbst die Zeit der Nationen und wendet sich ganz Israel zu. Wobei das eine Übergangsphase ist, wobei es parallel zum Schluss passiert. Das wird eine Zeit sein, in der auch Israel sehr bedrängt sein wird. Und das sehen wir heute. Was Israel angegriffen wird, ist heftig. Die Lügen, die erzählt werden, aber das Interessante ist, kein Volk auf dieser Welt wird so angegriffen wie das jüdische Volk und doch lebt es, wächst es, gedeiht es. Israel ist ein grünes Land, die einzige Demokratie im Nahen Osten und wird gleichzeitig so gehasst. Es ist unglaublich. Aber wenn man, mir geht es immer wieder so, wenn ich das sehe, dann denke ich, das ist Gott, der dieses Land erhält. Das hat ein 500stel oder ein 550stel der arabischen Flächen. Mini. Da kannst du rüberspucken fast. Und doch bleibt es. Gott erhält es. Und Gott hat auch gesagt, ich mache Jerusalem zur Taumelschale für alle Völker. Und zum Laststein für alle Völker. Alle, die es wegheben wollen, werden sich wundreißen. Man sieht das. Die weisen sich die Zähne aus. Funktioniert nicht, geht nicht. Dieser Kampf, wenn dann die Zeit der Heiden zu Ende ist und in dieser Zeit der Bedrängnis kommt dann auch Jesus wieder und sein ganzes Volk, das was überlebt in Israel, diese schwere Zeit, wird sich für ihn entscheiden und wird weinen und wird ihn als den Messias erkennen. Und dieses Kommen Jesu ist klar vorausgesagt, dass er wiederkommt. Und Jesus beschreibt in Matthäus 24, 37 bis 39, wie das sein wird auf der Erde, wenn er wiederkommt. Und ich lese mal den Text. Das sagte er den Jüngern in dieser Endzeitrede oder in der Rede, in der er das beschreibt, was passiert, bevor er kommt. Das war ja ihre Frage. Und er sagt, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird das Kommen auch des Menschensohns sein. Soweit der Text. Jesus beschreibt, es wird zwei Gruppen Menschen geben, wenn er wiederkommt. Die Welt, die sein Kommen nicht erwartet, das für einen dummen Witz hält. Und diese Gruppe, ja, wie Noah, es ist die Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu, das ist nicht die allgemeine Christenheit, sondern diese Ekklesia, es sind die Herausgerufenen, die sich haben rufen lassen, die sich bekehrt haben, die sich für ihn entschieden haben und wiedergeboren sind. Sie werden sein Kommen erwarten. Allerdings sagt er später, ich komme zu einer Zeit, wo er es nicht denkt. Also auch die Gemeinde weiß es nicht genau. Noah wusste ja auch nicht, wann die Sintflut kam. Aber er wusste, dass sie kommt. Wir wissen das. Und eben die Menschheit selbst, religiöse Atheisten, Ideologen, werden das alle für einen Witz oder für sonst was halten. Also über das kommende Gericht lacht man. Und es gibt ja auch nicht wenig unter uns Christen, die sagen, ein Gott der Liebe kann doch nicht richten. Aber stell dir eine Gesellschaft vor, in der das Böse nicht mehr bestraft würde. Was passiert? Da wollte keiner leben. Wenn Gott die Liebe ist, kann er 5 nicht gerade sein lassen. 5 ist nicht gerade, ist eine krumme Zahl. Und so wird er es nicht tun. Wie war das zur Zeit Noahs? Interessant, Jesus erwähnt nicht böse Dinge, womit die Menschen sich beschäftigen. Kaufen, verkaufen, heiraten und wieder heiraten. Gut, oder? Machen wir alle. Ist sehr gut. Es sind gute Dinge, die Jesus hier erwähnt. Aber was er damit sagen will, ist, dass die Menschen sich ganz konzentrieren werden auf die irdischen Dinge und ihn selbst negieren. Mit Gott haben wir nichts am Hut und mit Jesus schon gar nicht. Und die Bibel, lass mal stecken. Wir wollen Flohmarkt feiern, Schützenfeste. Also die Feste fallen ja, wie es kommt. In Zell ist gerade Hafenfest. Hier gibt es ja auch Feste. Ist ja nichts zu sagen gegen Feste, aber der Punkt ist, es wird eine Welt sein, die sich ganz dem Irdischen hingibt und das versucht zu optimieren. Und in der Zeit leben wir heute, aber mit Gott nichts am Hut hat, ihn aus dem Blick verloren hat. Mehr sagt Jesus dazu nicht. Ich meine, wir lesen im 1. Mose, dass zur Zeit Noahs die Menschen so böse waren, dass Gott die Sintflut schickte. Das wiederholt Jesus hier nicht. Er sagt nur, die Menschen werden sich so konzentrieren auf Kaufen und Verkaufen und heiraten und wieder heiraten, dass nichts anderes Platz hat und Gott sowieso nicht. Wenn das Leben vorbei ist, ist vorbei. Warum sagt Jesus das? Um uns und auch die Menschen unserer Zeit darauf vorzubereiten, zu warnen, zu mahnen und nachdenklich zu machen. Wenn Jesus auf die Zeit Noahs hinweist, dann weist er darauf hin, dass es in dieser Zeit, bevor er kommt, eine fatale Fehleinschätzung geben wird der Menschheit gegenüber seinem Kommen. Das wird plötzlich kommen. Und wir lesen in Offenbarung 6, dass wenn er kommt, die Menschen sagen werden, Berge, fallt auf uns, verbergt uns vor ihm. Gut, aber die Frage ist für uns vor allem wichtig, wie hat Noah gelebt? Was kennzeichnet ihn und was heißt das für uns? Und der erste Punkt, den ich hier sehe, Noah wusste, Gott ist der Schöpfer dieser Welt und ist mein Schöpfer. Er hat mir das Leben geschenkt. Noah wusste um das Verderben seiner Zeit und er sah das Gericht Gottes, denn er hörte auf Gott. Das dritte, Noah hörte den Ruf Gottes zu seiner Rettung und der Rettung seiner ganzen Familie. Und er baute die Arche. Und das vierte, Noah war bereit, als der Tag der Flut kam und erlebte die Rettung seiner ganzen Familie. Du hast ja gebetet, Herr, lass uns bereit sein, wenn du kommst. Das ist ja der Punkt. Das erste, Noah wusste, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist und auch sein Schöpfer ist, dass sein Leben nicht durch Zufall entstanden war, sondern ein Gedanke Gottes. Du bist ein Gedanke Gottes, heißt in einem Lied. Kein Zufall. Bist nicht zufällig hier. Noah erkannte an der Schöpfung den Schöpfer und erkannte ihn als höchste Autorität. Das ist in unseren christlichen Kreisen nicht mehr selbstverständlich, sage ich mal so. Ja, Gott vielleicht schon, aber Jesus nicht. Da wird auch manches angezweifelt. Die Menschen seiner Zeit wollten Gott als Schöpfer nicht anerkennen. Ich weiß nicht, was sie geglaubt haben an Götter, an Götzen. Und heute glaubt man an Evolution. Im sichtbaren Erkennen der Schöpfung behauptet man, das Brötchen kommt vom Bäcker, aber die Schöpfung ist durch Zufall entstanden. Also irrer geht's nicht. Also ich muss immer wieder an Brötchen denken und Schöpfung, Schöpfer und so. Im Bäcker, das ist so mein Paradebeispiel. Zu behaupten, dass die Welt durch Zufall entstanden ist, ist nicht eine andere Meinung, das ist böse. Wenn ich behaupten würde, das Brot kommt nicht vom Bäcker, das wäre böse, oder? Das war eine arges Leugnen der Realität. Oder zumindest der Backfabrik. Das ist böse. Die Schöpfung selbst beweist den Schöpfer. Ich denke, es war für Noah nicht leicht in der damaligen Zeit, das Leben. Er glaubte an Gott, er redete mit Gott, er hatte Gemeinschaft mit Gott und seine ganze Umwelt sagte, komm, lass stecken. Wir wollen feiern, wir wollen irgendwas anderes machen. Und die Gesellschaft damals, das ging bestimmt nicht gut einher. Wir brauchen noch nur uns umschauen, was bei uns heute läuft. Ja, in unserem guten Land noch, in Anführungsstrichen. Und so an Noah sehen wir die Gemeinde Jesu, die Gemeinde der Herausgerufenen. Sie glaubt an Gott, den Schöpfer, an seine Autorität. Und auch wenn in den Schulen etwas anderes gelehrt wird und hält daran fest, zieht nicht in den Krieg gegen die Gesellschaft, aber lässt sich auch nicht umdrehen. Wir müssen auch nicht beweisen, ob 7 Tage oder was 7 Tage bedeuten, sondern wir glauben das. Und die Gemeinde selbst ist dadurch auch ein Zeugnis an die Umwelt für Gott selbst. Noah hörte den Ruf zur Gemeinschaft mit Gott. Und er erkannte auch Gottes Maßstäbe. Und er entschied sich freiwillig, so zu leben. Ich meine, ich sage ja nichts Neues, aber es ist vielleicht mal wieder klar. Und die Umwelt von Noah entschied sich freiwillig, nicht mit Gott zu leben. Das war eine Entscheidung. Gott hat das auch respektiert. Ein Mensch kann sich gegen Gott entscheiden, Gott respektiert das. Das erlebte Noah. Noah hielt diese Spannung aus. Die Gemeinde auch. Das ist ein Kampf. Aber Noah lebte mit Gott und Gott lebte mit Noah. Und das war der Punkt. Gott stärkte ihn, richtete ihn auf in dieser Auseinandersetzung, in dieser ideologischen Auseinandersetzung. Noah sah in seinem eigenen Leben, was ein Leben mit Gott bedeutet. Er sah auch den Segen. Und er sah in seiner Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der er lebte, wie das Leben ohne Gott aussieht. Wir können es erkennen. Das bedeutet nicht, wir sind die Besseren und die Besserwisserischen und wir zeigen mit dem Finger. Nein. Aber wir sehen doch, auch in unserem Bekanntenkreis, was es heißt, wenn Menschen nicht mehr mit Gott gehen und in seinen Geboten, was das bedeutet, oder? Das sehen wir. Ja. Noah sah das. Ich bin auch sicher, dass Noah nicht hochmütig mit dem Finger zeigte, sondern dass es ihn geschmerzt haben muss, das zu erleben, zu sehen. So ist auch die Gemeinde Jesu, geht nicht fingerzeigend durch die Welt, sondern es schmerzt, das zu sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich schmerzt. Ich finde, eine Welt, ich war neulich in Wittenberge zu einer Beerdigung, dann fuhr ich in die Stadt und dann empfand ich, da ist so eine Atmosphäre, da gibt's weder Gott noch Teufel. Da gibt's keine unsichtbare Welt. Nur die kalte Diesseitigkeit. Das ist kalt. Man sucht Antworten auf die Probleme, man findet sie nicht. Weil alleine das Wissen um Gott und um den Satan erklärt so vieles. Erklärt, was gut sein kann und gut ist. Und erklärt auch, warum es so viel Böses gibt. Weil Menschen sich gegen Gott entscheiden. So lebt auch die Gemeinde nicht fingerzeigend, sondern empfindet Schmerz und lädt ein zu Gott. Jesus ging auch nicht fingerzeigend durch die Welt, sondern weinte über Israel, über Jerusalem, weil er sah, was auf die Stadt zukommt und sie das nicht hören wollten. Sie wollten ihn nicht. Er weinte darüber. Er zog sich nicht verbittert zurück, verärgert, schmollend. Ihr wollt ja nicht. Er weinte. Er wusste, dass auf ihn das Kreuz wartet. Und doch sagt er, wenn ihr doch erkannt hättet, und wir wissen aus der Geschichte, 70 nach Christus kam die Zerstörung Jerusalems, 70 bis 72 durch Titus. Die Gemeinde Jesu weiß um Gottes Gericht über das Böse. Aber sie hat keine Angst davor, weil sie selbst aus diesem Gericht gerettet ist durch Jesus, der am Kreuz für unsere Sünden starb. Deshalb hat sie keine Angst. Die Gemeinde Jesu weiß, wir kommen nicht ins Gericht. Wir kommen nicht ins Gericht. Das hat Jesus so uns getragen. Wir haben es angenommen. Wir sind ja auch Sünder wie alle anderen und brauchen Vergebung. Und sie erkennt auch die Gemeinde, dass der Gott der Liebe das Böse nicht ungestraft sein lassen. Ich habe hier einen Satz formuliert, wer Böses nicht strafen will, ist entweder gleichgültig oder bequem um des lieben Friedens willen und duldet das Böse, was sich dann umso mehr ausbreiten kann. Und das sehe ich bei uns in unserer Gesellschaft. Und wir selber stehen ja auch in der Versuchung, manchmal um des Friedens willen Stille zu halten und eben nichts zu sagen, wo man eigentlich etwas sagen müsste. Ich kenne doch diesen Kampf. Aber darum geht's. Noah wies seine Zeitgenossen auf den Ruf Gottes hin, auf Gott, auf seine Ordnung. Und auch auf das Gericht. Ich bin sicher, ohne es blumenreich und ausführlich die Hölle heiß zu machen. Jesus hat auch nicht die Hölle heiß gemacht in blumenreichsten Worten, aber er hat es klar beschrieben. Jesus hat das nicht gebraucht, um Menschen zum Glauben zu zwingen. Hat er nicht gemacht. Kirchen haben das gemacht. Die Münze in den Beutel springt, die Seele aus dem Fegefeuer springt, so ähnlich Tetzlaff im Mittelalter, katholische Kirche. So wird ja der Petersdom gebaut in Köln, in Rom, durch diesen Ablasshandel. Das ist heftiger Missbrauch. Das hat Jesus nicht gemacht. Er hat gesagt, Leute, es gibt Himmel und Hölle, und er hat gewarnt, gemahnt, nachzudenken. Und die richtige Entscheidung zu treffen, Rettung in Anspruch zu nehmen. Also Noah wusste um das Verderben der damaligen Gesellschaft und das Gericht Gottes darüber und die Gemeinde weiß es auch. Ich muss euch sagen, wenn ich unser Land sehe, das geht nicht gut, den Weg, den wir gehen. Das ist nicht wahr, dass es eine gleichberechtigte Meinung aller gibt nebeneinander. Das funktioniert nicht. Es gibt einen Gott, der die Autorität hat. Das dritte, Noah hörte den Ruf Gottes zu seiner und zu der Errettung seiner Familie. Und er baute die Arche. Die Arche war keine Option, kein Vorschlag. Könntest du das vielleicht so machen? Passt dir das? Die Arche war passgenau das Rettungsschiff, durch das Noah mit seiner ganzen Familie und die Tiere gerettet wurden durch die Flut. Es gab keine Alternative. Gott sagte auch nicht, bau mal ein Schiff. Das konnte man damals auch schon. Sondern er gab genau die Maße an. So musst du es machen. Und Noah machte es so. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Gemeinde ist keine Option und kein Vorschlag. Könntest du das vielleicht so machen? Die Gemeinde ist passgenau das Rettungsschiff, das alle durch die kommenden Entwicklungen und Gerichte dieser Welt zum Himmel bringt. Durch die Flut. Es gibt keine andere Alternative. Ich sehe ja die Gemeindelandschaft. Ich sehe auch, was passiert, was abläuft, wie man sich an Gemeinden ärgern kann und an Pastoren und an diesen und jenen Dingen in der Gemeinde. Aber die Pforten der Hölle haben keinen Platz an der Gemeinde Jesu, die sich an ihm orientiert. Gott gibt genau das Maß an. Gott sagt nicht, bau mal einen Verein, ein Team, sondern Gemeinde. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und Gebet. Das sind die vier Stuhlbeine, die vier Säulen. Und in Epheser 4, Vers 11, der Herr hat Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer gesetzt. Durch sie soll der Leib erbaut werden. Und dann heißt es, damit wir nicht unmündig sind und durch jeden Wind der Lehre uns verführen lassen. Und dass wir in allen Stücken hin zu dem wachsen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengehalten. Das ist das Maß. Noah macht es genauso und die Gemeinde auch. Wenn ich diese Verse erwähne, dann sollen die uns nicht unter Druck setzen und wir sollen jetzt nicht denken, aha, haben wir jetzt diesen fünffältigen Dienst in der Gemeinde oder sonst was. Nein, es gibt eine Richtung an, in die wir bauen sollen, in die wir uns orientieren sollen. Und das können wir. Bei all dem, Noah hat das ja so gemacht, bei all dem ist es möglich, ein normales Leben zu führen mit Familie und Arbeit. Das behaupte ich jetzt mal so. Also ich denke mir, dass es von Gott so gedacht ist. Denn Noah hat ja, Gott wusste, dass der Noah das machen kann. Und Noah hat ja kein Spezialistenteam gerufen, keinen Sponsorenkreis gehabt, der das Ganze finanziert hat. Im Gegenteil, seine Umwelt wird ihn bestimmt für verrückt erklärt haben, so ein Boot zu bauen. Der musste das schon mit eigener Kraft machen. Und so glaube ich auch, dass die Gemeinde letztendlich durch die Kraft, die der Herr ihr gibt, sich bauen kann. In ihm. Kann, wenn sie es will. Wenn man sich nicht zerstreitet und zerreißt und zerfetzt und hackt und weiß ich was, gibt ja viele Dinge. Wer ist? Der Teufel ist ja der Ankläger, der Verwirrer, der Durcheinanderbringer. Und ja, wenn Probleme sind, muss man sich immer fragen, Herr, was ist denn dein Weg? Denn der soll ja doch keinen Raum haben. Bei all dem war Noah ein Zeugnis an seine Umwelt. obwohl sich ihm niemand anschloss. Der hat gebaut. Ich weiß nicht, wie viele Jahre der gebaut hat. Also heute geht das ja schnell mit Schiffsbau. Da hier an der Elbe, an der Ems, wie heißt das Ding da? Die riesen Kreuzfahrtschiffe, die sind ja in 1-2 Jahren fertig. Und immer größer werden die. Er hat das gemacht. Er hat Gott vertraut. Wie muss es ihm gegangen sein? Er lebte in dieser Zeit und er sah dieses Gericht kommen, baut das Schiff. Und die Leute kamen vielleicht als Zuschauer, haben sich das angeschaut und gelacht. Es gibt einen Unterschied zu Noah und uns heute. Wir leben in der Zeit, in der sich Menschen rufen lassen. Stimmt's? Amen? Ja, das ist so. Und das ist der Unterschied. Der Punkt ist, wenn Jesus sagt, vorbereitet zu sein, er sagt, bevor ich komme, wenn die Menschen so leben, als gibt's mich nicht. Sie werden denken, sie kriegen das hin. Und es wird ja auch Friede geben, das wird es ja auch nochmal geben. Die Menschheit wird ja nochmal an einen Punkt kommen, wo sie was schafft. Aber die innere Zerrissenheit und Zerrüttetheit schlägt letztendlich durch und das Unheil kommt schnell. Kommt dann schnell wie die Flut. Und Jesus zeigt uns hier, was es heißt, mit ihm zu leben. Eben diese Spannung auszuhalten, wie Noah. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich empfinde, es ist eine spannungsreiche Zeit. Es ist eine Herausforderung, wenn wir hier morgens zum Gottesdienst gehen und dann sehe ich all die Fahrradfahrer, die fröhlich pedalieren. Und ich fahre ja so gerne Rad. Dann kommt schon mal so ein Gedanke, jetzt könntest du doch auch lieber an der Elbe Rad fahren, als hier zum Gottesdienst gehen. Das fliegt dann so mal. Man könnte auch länger im Bett liegen und ich weiß nicht, was alles. Also, und das tun ja auch viele. Noah lebte in dieser Zeit, aber seine Beziehung zu Gott, das war das Geheimnis. Er lebte mit Gott. Er wusste um Gott. Und er wusste, dass es kommt. Und die Geschichte hat es bestätigt. Die Bibel mag angegriffen werden, angezweifelt werden, auch von Christen, von Theologen. Es wird sich alles bestätigen. Wird sich alles bestätigen, was Jesus gesagt hat. Und er ist der Heiland. Er ist der Retter. Er ist der gute Hirte. Noch einmal, Noah legte auch nicht irgendwie los, sondern er arbeitete nach der Anweisung Gottes. Das war der Punkt. Und all diese Punkte sind auch für uns eine Orientierung, zu gucken, was können wir machen, was kann ich machen mit meinem Leben und mit meinen Umständen. Und der letzte Punkt dann, Noah war bereit, als der Tag der Flut kam und erlebte seine und die Rettung seiner ganzen Familie. Der Tag kam. Er wusste nicht wann. Irgendein Tag oder in einem Monat, einer Woche hat Gott gesagt, so jetzt hol die Tiere, es geht rein. Dann hat er die Tür geschlossen und die Flut kam. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde Jesu, bevor die Gerichte über diese Welt kommen, wie die Offenbarung sie beschreibt, es sind die Gerichte an den Nationen, nicht an der Gemeinde. Das ist wichtig zu sehen. Es sind Gerichte an dieser Welt, nicht an der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist schon durchs Gericht Gottes gegangen, durch die Erlösung in Jesus Christus. Versteht ihr? Wir haben uns ja richten lassen, ausrichten lassen, aufrichten lassen. Da braucht Gott nichts mehr richten. Ja, Römer 5, Vers 1, wer hat's gelesen, Irmel? Ja. Weil wir haben Frieden mit Gott. Ja.
Denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser guten Nachricht. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt den Juden zuerst.
5:1, nicht 1:16.
Ach so. 5, Vers 1.
Sag, ich finde es, Augenblick. Ja. Wir waren ungerecht. Stimmt's? Und wir tragen immer noch Schwachheit. Gott müsste uns richten. Tut er nicht. Der Glaube rettet. Der Glaube ist das Rettungsschiff mit der Gemeinde. Also das ist ja untrennbar verbunden. Deswegen, die Gemeinde ist schon durchs Gericht Gottes gegangen, hat sich richten lassen und sich ausrichten lassen. Die Welt, die, das meine ich nicht fingerzeigend und hochnäsig, die Welt einfach mal als Fakt will das nicht. Wir schaffen das selbst, ohne Gott. Und von daher, Noah war bereit und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass vor den Gerichten, die kommen werden, die Gemeinde entrückt wird und dann kommen die Gerichte Gottes, dann kommt Jesus wieder und Israel wird sich bekehren. Dann kommt das Weltgericht aus Matthäus 25 und dann kommt das tausendjährige Reich. Das ist in groben Zügen die Abfolge. Wie gesagt, Jesus sagt ganz klar, wir wissen nicht, wann er kommt. Er wird kommen zu einer Zeit, wo wir es nicht meinen. Aber Noah wusste auch nicht, wann die Sintflut kommt. Gott hatte nicht gesagt, am so und so vielten November oder September ist dann die Sintflut, sieh mal zu, dass du das Ding fertig kriegst, sondern hat Noah die Anweisung gegeben, bau, bau, bau. Und als es fertig war, als Gott sah, dass er fertig war, hat ihn nicht unter Druck gesetzt. Dann kam die Sintflut. Und so ist auch, Jesus sagt in Matthäus 24, bevor das Ende kommt, muss das Evangelium allen Völkern verkündigt werden. So, das muss erst geschehen sein. Gott weiß es wann. Von daher, wir müssen es auch gar nicht wissen, aber aktiv dran dabei sein. Auf dem Weg mit Jesus, aktiv beteiligt am Bau der Gemeinde, die ein Rettungsboot ist und sich an der Rettungsaktion, Missionsauftrag beteiligt, erreicht die Gemeinde das große Ziel, Gottes Ewigkeit, wie es in dem Lied heißt, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Soweit. Bist du im Boot? Bau mit. Bist du nicht im Boot? Lass dich zu Jesus rufen, vertraue dich Jesus Christus an und steig mit ein. Amen.